Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu der Januarausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Heißt sie aus dem Bukarester Funkhaus Monika Strava am Mikrofon. Im Namen all meiner Kollegen aus Temeswar, Neumarkt, Fünfkirchen und Bukarest wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025. Wie heißt es so schön? Neues Jahr, neues Glück. Dabei würde wir uns sehr freuen, wenn Sie uns auch treu durch dieses Jahr begleiten würden. Wir sind auf alle Fälle auch in diesem Jahr unterwegs, um über die wichtigsten Veranstaltungen der Rumänien und Ungarn-Deutschen zu berichten. Das neue Jahr ist ziemlich jung, dennoch hat sich auch in diesem Monat vieles ereignet. Im Rahmen der Januarausgabe des Funkmagazins berichten wir heute über die Gedenkveranstaltungen im Banat zu 80 Jahren Russland-Deportation, über das Neujahrskonzert des deutschen Konsulats Temeswar, über das Eishotel am Bulasee, über den ersten Blasmusik-Schwabenball im südungarischen Dorf Vement und über die fünfte Ausgabe der Jugendzeitschrift zur Zeit Jugend, die in Kronstadt vorgestellt wurde. In der Hoffnung, dass Sie uns durch die nächste Stunde begleiten werden, wünsche ich Ihnen beste Unterhaltung. Den ersten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, im Banat. Das Jahr 2025 steht für die deutsche Minderheit in Rumänien unter dem Zeichen des Gedenkens an die Deportation in die Sowjetunion, die vor 80 Jahren begann. Im Januar 1945 wurden etwa 70.000 Rumänien-Deutsche deportiert. Männer zwischen 17 und 45, Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. Wegen extremer Kälte, mangelhafter Unterbringung, chronischer Unterernährung, defizitärer hygienischer Bedingungen und schlechter medizinischer Versorgung kam jeder fünfte Zwangsverschleppte ums Leben. Die anderen kehrten bis Ende 1949 geschwächt, erkrankt und frühzeitig gealtert in das inzwischen kommunistisch gewordene Rumänien zurück und mussten schweigen. Erst nach der Wende 1989 konnte man darüber sprechen, für viele aber war es zu spät. Mittlerweile sind nur noch wenige Zeitzeugen von damals am Leben. Einer davon ist der Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Russland-Deportierten, Ignaz Bernhard Fischer. Der 80. Jahrestag seit dem Beginn der Verschleppung der Rumänen-Deutschen zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion wurde heuer sowohl im Banater Bergland als auch in Temeswar mit einer Veranstaltungsreihe am letzten Januarwochenende begangen. Unser Kollege Adrian Adelan von Radio Temeswar berichtet.
In Reschica wurde nach der Wende 1989 das erste Denkmal der ehemaligen Russland-Deportierten errichtet und vor 30 Jahren eingeweiht. Dort versammelten sich am Samstag Vertreter der Deutschen in Rumänien, Würdenträger und Nachkommen der ehemaligen Verschleppten zu einem gemeinsamen ökumenischen Gebet.
Müssen so viel Leid ertragen, weil die
Der Franz-Stürmer-Chor des Forums der Banater Berglanddeutschen stimmte das Deportiertenlied an und Vertreter mehrerer Institutionen legten Kränze am Denkmal nieder. Mit dabei waren die Botschafterin der Republik Österreich in Bukarest Ulla Kraus-Nussbaumer, die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar Regina Lochner, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten in Europa Bernhard Gaida, sowie der gesamte Landesvorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, der aus Anlass der Gedenkveranstaltung seine erste ordentliche Sitzung in diesem Jahr abhielt. DFDR-Vorsitzender Dr. Paul-Jürgen Porr.
Die Vorstandssitzung war eigentlich gestern, aber wir haben sie deshalb absichtlich in Reschica gehalten, weil heute die denkwürdige Feier war, das Gedenken an die 80 Jahre der Russland-Deportierten. Es ist sehr wichtig, dass sich solche Ereignisse nicht wiederholen, gerade in einer so unruhigen Zeit wie jetzt, wo anscheinend einige aus der Geschichte nichts gelernt haben und wieder rechtsextreme Ideen, die sowohl Hitler als auch Stalin hatten, und dem muss entgegengewirkt werden.
Initiator und Gastgeber der diesjährigen Gedenkveranstaltungen war der Vorsitzende des Forums der Banater Berglanddeutschen, Erwin Josef Ziegler.
1993 wurde dieser Ort ausgewählt und eingeweiht durch den damaligen Diözesanbischof von Temes, war Sebastian Kreuter, und der evangelischen Landesbischof Dr. Christoph Klein. Zwei Jahre später, im November 1995, als man 50 Jahre Russland-Deportation gedachte, wurde dieses Denkmal eingeweiht mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem ganzen Land. Ein Zeichen, das uns hier gesetzt wurde, auch durch das Mitwirken des in Rechtstag geborenen Künstlers Hans Stendl. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir alle Jahre so eine Gedenkveranstaltung in Rechtsau organisieren. Wir haben das seit 1990 jedes Jahr gemacht, auch in der Pandemie, und wollen es, solange es unsere Kräfte halten, auch fortsetzen. Es ist eine Pflicht, es ist ein Zeichen der Wertschätzung unserer Vorfahren für all das, was sie gelitten haben.
Die Gedenkveranstaltungen zu 80 Jahren Russland-Deportation wurden am Sonntag in Temeswar fortgesetzt. Eine heilige Messe zelebrierte im St. Georgsdom der römisch-katholische Bischof von Temeswar, Josef Csabapál, in Anwesenheit des emeritierten Bischofs Martin Roos und des für das Banat zuständigen evangelischen Pfarrers Walter Sinn.
Liebe Schwestern und Brüder, wir gedenken der vielen Todesopfer bei Deportation und Zwangsarbeit. Wir gedenken der Kinder, der Frauen und Männer vor 80 Jahren, 1945 deportiert wurde. Wir gedenken der auf den hochgelagen Bahntransporten in den weiten Russland umgekommen und an den Bahntrassen unbestattet zurückgelassenen. Wir erinnern uns in Dankbarkeit auch an die Männer, Frauen und Kinder anderer Völker, die aus Menschlichkeit und Nächstenliebe ungeachtet eigener Gefährten und oft selbst große Not leiden, den deutschen Deportierten Hilfe geleistet und das karge Brot mit ihnen geteilt haben. In dieser heiligen Messe beten wir für Sie alle.
Nach dem Gottesdienst gingen die Teilnehmer zum Denkmal der ehemaligen Russlandverschleppten, das vor dem Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus aufgestellt ist. Der Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Russland-Deportierten, Ignaz Bernhard Fischer, hielt eine kurze Ansprache, Pfarrer Walter Sinn sprach ein kurzes Gebet und Vertreter mehrerer Institutionen legten Kränze am Denkmal nieder. So der Abgeordnete der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, und der Landesvorsitzende des Deutschen Forums, Paul-Jürgen Porr, die österreichische Botschafterin Ulla Kraus-Nussbaumer und die deutsche Konsulin Regina Lochner, der Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat, Johann Fernbach, und der Vorsitzende des Forums der Banater Berglanddeutschen, Erwin Josef Ziegler, sowie der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten in Europa, Bernhard Geider. Danach gingen die Anwesenden in den Festsaal, wo Ignaz Bernhard Fischer Erinnerungen aus der Deportation erzählte.
Ich kann mich erinnern an einen Mann, der sagte zu mir, ich habe so großen Hunger. Und ich habe gesagt, warte, wenn es klar gekommen ist, dann bekommen wir etwas Brot. Ich weiß nicht, ob ich es aushalten. Und ich sagte ihm, hast du gestern ausgehalten, wirst du auch heute und morgen aushalten. Als das Brot gekommen war, war er schon tot auf seiner Pritsche gelegen. Ich hatte einen anderen Freund, er war aus Schlesien. Wir verstanden uns gut. Er ging zum Arzt, es geht nicht mehr bei ihm. Man hat gesagt, er ist ein Simulant. Eine halbe Stunde später war er tot. Ich weiß so viele von denen, die mit mir das waren, die mit mir gearbeitet haben, die mit mir in der Schaufel waren. Und sie sind dort geblieben. Dann sagt mir, sind nur das Helden, die wir für das Vaterland kämpfen, sind nur das Helden, die Sieger geworden sind. Und diejenigen, die dort auf dem Strohsack einfach dort eingeschlafen sind, sind es denn keine Helden? Ja, von all denen, die dort auf dem Strohsack gestorben sind, hätte man die Worte Christi, das er am Kreuz gesprochen hat, auch auf den, in den Mund legen können. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Die Bedeutung der Gedenkfeier hoben die anwesenden Ehrengäste hervor. Der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz.
Das ist ein Verbrechen an die deutsche Minderheit verübt worden damals, mit schweren Folgen bis heutzutage, vor allem für die betroffenen Familien. Das ist unsere moralische Pflicht, immer wieder daran zu erinnern und zu ermahnen, dass sowas nie wieder geschehen darf. Vielleicht vor allem heutzutage, wenn auch in Rumänien extremistische Tendenzen verstärkt vorhanden sind, antisemitische, xenophobe Politiker, sonstige Stimmen in der Öffentlichkeit sich melden. Diese müssen bekämpft werden. Man muss immer wieder diese traurigen Beispiele der Geschichte präsentieren, um die Leute irgendwie zu sensibilisieren, damit sie verstehen, was diese Tendenzen für Gefahren darstellen, in der Hoffnung, dass die Geschichte sich nicht wiederholt.
Die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Regina Lochner.
Es ist ja nun so, dass wir leider nicht in der besten aller möglichen Welten leben im Moment, sondern in einer Welt, in der solche Konflikte, die zum Beispiel auch dieser Verschleppung, der Vertreibung, der Flucht in diesen Zeiten zugrunde lagen, dass das alles wieder aufscheint an verschiedensten Orten auch in Europa. Und ich denke, einfach um das Bewusstsein wachzuhalten, wie wichtig es ist, in Frieden vor allen Dingen und Eintracht zu leben und die Rechte aller zu wahren, niemanden zu diskriminieren und vor allen Dingen jeden nach Recht und Gesetz zu behandeln. Das ist die Botschaft, die sich an solchen Tagen uns allen immer wieder mitteilt. Und das ist auch die Verpflichtung, die die Bundesrepublik Deutschland fühlt und auch ausübt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir an diesem Gedenken auch teilhaben.
Die Botschafterin der Republik Österreich in Bukarest, Ulla Kraus-Nussbaumer.
Die Verschleppung der Rumäniendeutschen in die Sowjetunion 1945 ist eigentlich ein Kapitel der Geschichte in den Nachfolgestaaten der Monarchie, das im österreichischen Bewusstsein leider gar nicht bewusst ist. Und deshalb war es mir ein besonderes Anliegen, herzukommen. Mein Schwiegervater kam aus Temeswar und war genau derselbe Jahrgang wie vom heutigen Festredner. Ich glaube, auch wenn die Geschichte jetzt seit 100 Jahren in zwei verschiedenen Ländern spielt, ich glaube, diese menschliche Verbundenheit und auch das gegenseitige Verstehen, das ist bedingt durch unsere lange gemeinsame Geschichte und durch die enge Verbundenheit.
Funkmagazin.
Wir verweilen auch weiterhin, werte Damen und Herren, in Temeswar. Gut Ding will Weile haben, so lautet eine beliebte deutsche Redensart. Das traditionelle Konzert zu Weihnachten, welches das deutsche Konsulat in Zusammenarbeit mit dem römisch-katholischen Bistum Temeswar schon seit mehr als 25 Jahren veranstaltet, konnte durch eine Verkettung terminlicher Schwierigkeiten und unglücklicher Umstände nicht wie gewohnt im Advent stattfinden. Nachgeholt wurde es Ende Januar. Sie hören einen Bericht unseres Kollegen Daniel Spataro von Radio Temeswar.
Pünktlich um 20 Uhr, nachdem die Glocken der Domkirche sanft läuteten, ertönten die ersten musikalischen Töne in der römisch-katholischen Kathedrale. Die weihnachtliche Stimmung, auch Ende Januar zu genießen, war ein Wunsch des deutschen Konsulats Temeswar, Konsulin Regina Lochner.
Die weihnachtliche Festzeit geht bis zum 2. Februar, bis Maria Lichtmess. Heute haben wir den 28. Januar, also wir sind sozusagen bis an das Ende gekommen und wir haben hoffentlich ein bisschen von dieser weihnachtlichen Stimmung heute auch noch mitteilen können. Wir waren sehr dankbar, dass so viele Leute da waren, Leute, die auch offensichtlich gerne zugehört haben. Diese Werke, die wir aufgeführt haben, sind jetzt nicht so bekannt gewesen, aber ich habe das Gefühl, dass es den Leuten gefallen hat. Und das war vielleicht auch eine Möglichkeit, etwas Neues kennenzulernen. Wir haben jedenfalls gerne gesungen, gespielt und versucht, diese weihnachtliche Freude auch musikalisch ein wenig rüberzubringen.
Orchester und Chor der Kathedrale unter der musikalischen Leitung von Professor Walter Kindl führten Werke von Camille Saint-Saëns, Giacomo Puccini und Georg Händel auf.
Es war ursprünglich im Programm das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns und das Gloria aus der Messa di Gloria von Giacomo Puccini. Wir haben dieses Werk, also diesen Teil Gloria, übernommen, weil Puccini 1924, also vor 100 Jahren, ist er verstorben, der Komponist. Und dann dachten wir also an Erinnerung an diesen großen Opernkomponisten, der auch, wie gesagt, diese schöne Messa di Gloria komponiert hat, auch einen unseren Beitrag zu leisten. Mit dem, dass das Konzert aber verschoben wurde, war gestern, also heute ist der 28. Januar, gestern der 27., das ist Mozarts Geburtstag. Und dann haben wir gedacht, das schaut schlecht aus, ein Tag nach Mozarts Geburtstag nehmen wir nichts, haben wir gar nichts von Mozart im Programm. Und dann habe ich die Sinfonie in D von Mozart ins Programm genommen, die Mozart dann auch verwendet hat, seinerzeit als Ouvertüre zu seiner Oper Die Hochzeit des Figaro. Und wir haben dann das Alleluja von Händel, weil Stille Nacht war ja dann jetzt nicht mehr zu singen, nicht wahr? Und dann ein anderes Stück, dann haben wir das Halleluja aus dem Oratorium der Messias von Georg Friedrich Händel übernommen, aber in der Orchestrierung von Wolfgang Amadeus Mozart. Also nicht die originale Händelsche Variante im Orchester, sondern eine erweiterte, größere Orchesterfassung, die Mozart. Mozart hat mehrere Oratorien von Händel umgearbeitet, hauptsächlich in der Instrumentierung oder Orchestrierung, und der Messias als der berühmteste Oratorium in diesem Sinne hat auch Mozart eine Variante gemacht. Und so haben wir das Halleluja mit der Orchestervariante von Mozart genommen. Der Chorteil, der ist ja unverändert geblieben, der hat Mozart nicht geändert, die Musik nicht, aber das Orchester ist bedeutend größer bei ihm. Und dann selbstverständlich, wir hatten uns schon vor Jahren angewohnt, dass die Leute auch am Ende Weihnachtslieder singen. Na, jetzt haben wir das Ganze so getan, dass wir mehr auf das neue Jahr uns fixiert haben. Also auf Deutsch haben wir ja klar ein Lied mit Neujahr, so auch mit dem Nennen des neuen Jahres. Aber doch auch Christkind geboren, nicht? Das ist auch drin, nicht? Das gehört ja dazu. Und das ungarische Lied, das wir hatten, O Seb Jesus, das ist auch ein Neujahrslied. Und dieses mit rumänischem und englischem Text, das ist Domnul din Cer mit dem rumänischen Text Anfang und Joy to the World ist der englische Text, also haben wir dann mit dem begonnen und mit dem englischen Text haben wir diese Gruppe abgeschlossen, was die Leute dann am Ende gesungen haben.
Als Solisten traten Maria Virginia Onica, Ruth Iovescu, Regina Lochner, Daniel Zach und Lucian Onica auf.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotemeswara.ru/asculta.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Würden Sie, werte Damen und Herren, in einem Eishotel übernachten oder da ein schickes Essen genießen und an der Bar noch einen Cocktail trinken? Für viele ist das unvorstellbar. Manche reisen um die halbe Welt, um ein solches Abenteuer erleben zu dürfen. Gemeint ist damit das einzigartige Eishotel am Bulasee in Rumänien, das in diesem Jahr volljährig geworden ist. In einer atemberaubenden Schneelandschaft der Fugarascher Berge in den rumänischen Karpaten auf einer Höhe von über 2000 Metern im Gletscherbecken des Bulasees wird das Eishotel jedes Jahr neu gebaut und das seit 18 Jahren. Jeden Winter, wenn der Bulasee zufriert, werden Eisblöcke daraus geschnitten. Damit werden dann die gemütlichen Iglus, ein schönes Restaurant und eine magische Kirche gebaut. Arnold Klingeis ist Leiter des Tourismus-Marketings-Projekts Eishotel am Bulasee und mit ihm sprach unsere Kollegin Gabriela Messe von Radio Neumarkt.
Herr Klingeis, wie sieht das Eishotel aus?
Das Eishotel ist wie immer eine Erfahrung, die man ganz selten findet. Es ist wie eine Märchenwelt, kann man fast sagen. Eine Konstruktion komplett aus Eis und Schnee. Und wenn man davor steht, hat man immer so das Gefühl, dass es nicht real ist, dass man wirklich in Eis und in Schnee schläft. Aber die Iglus, die waren ja schon vor vielen Hunderten oder Tausenden Jahren Fluchtsort in den Wintermonaten für die Eskimos. Also es ist nicht eine moderne Erfindung, sondern die Eisiglus, die wurden tatsächlich als Schutz in den Wintermonaten in den nördlichen Ländern Europas genutzt. Das Eishotel an sich ist dieses Jahr mit einer Kapazität von 11 Zimmern, also 8 Doppelzimmer und 3 Familienzimmer mit Restaurant und Eisbar. Natürlich ist auch die Kunst vorhanden. Also dieses Jahr geht es um die klassische Musik. Berühmte Künstler aus der klassischen Musik von Beethoven zu Vivaldi und viele anderen sind in Eis und Schnee als Eiskulpturen dort zu sehen. Die Gäste kommen wie in jedem Jahr aus allen Ecken der Welt. Letzte Nacht hatten wir eine Familie aus Australien, eine Familie aus Frankreich, eine Familie auch aus Rumänien. Es kommen immer mehr Familien aus Rumänien. Das ist sehr erfreulich, weil in den ersten Jahren hat sich der lokale Markt eher für den Besuch des Eishotels interessiert und sehr selten hat jemand wirklich da übernachtet. Und zu unserer Freude kommen immer mehr Reservierungen aus Rumänien und man sieht das Eishotel doch als eine Erfahrung. Und wenn man es so als Erfahrung betrachtet, ist es eher eine Stärkung des Immunsystems, weil es ist keine Gefahr für den Körper, im Kalten zu schlafen.
Bedeutende Gäste haben heuer an der offiziellen Eröffnung teilgenommen. Und zwar, die Eröffnung fand dieses Jahr in Anwesenheit des Botschafters des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland in Rumänien, seiner Exzellenz Gilles Matthew Portman, statt.
Das war eine große Freude, vor allem, weil die meisten internationalen Gäste tatsächlich aus England kommen. Prozentuell würde ich sagen so 75-80%, vielleicht sogar mehr manchmal. Erstmal durch die guten Flugverbindungen, weil man kann sehr günstig nach Rumänien fliegen aus England. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich das Eishotel in Rumänien sehr attraktiv. Aber auch von der Landschaft her ist es etwas Besonderes. Die Anreise ist spannend. Das Eishotel an sich ist eine Erfahrung. Die meisten Gäste, also 99% der Gäste, die im Eishotel gebucht haben, die übernachten dort auch und sind am Morgen überrascht, dass es doch nicht so kalt war. Eine besondere Erfahrung ist auch das Eisrestaurant. Wie Sie wissen, gibt es dort Eistische und Eisstühle und abends wird ein Menü serviert. Die Erfahrung im Restaurant an sich ist auch etwas sehr Besonderes und wir haben auch sehr oft Gäste und ich empfehle auch den Gästen, die vielleicht nicht den Mut haben, in einem Eishotel zu übernachten, in der Bulasee-Hütte warm zu schlafen und kalt zu essen im Eisrestaurant. Eine Attraktion, die Rumänien bekannt gemacht hat weltweit. Es ist selten ein Hotel, das Gäste aus allen Teilen der Welt beherbergt und vor allem in den Wintermonaten, wo im Tourismus oft nicht so viel Betrieb ist. Bulyalak hat es geschafft, in den 18 Jahren, seitdem es das Eishotel gibt, international bekannt zu werden.
Es ist das 18. Jahr, dass ein Eishotel am Bulyasee aufgebaut wird. Wie lange dauert der Bau des Hotels?
In diesem Jahr, müssen wir sagen, hatten wir, glaube ich, die besten Voraussetzungen aller Jahre. Es hat Ende November geschneit. Die Temperatur war durchgehend minus 15 Grad. Es war nicht sehr viel Schnee, aber alle 7-10 Tage hat es dann einen halben Meter Neuschnee gegeben, sodass immer genug Material vorhanden war, um das Eishotel zu bauen. Es gibt diese zwei Extremen. Manchmal kommt eine warme Front, dann hat es plötzlich plus 5-6 Grad am Bulyasee, dann schmilzt die Hälfte der Konstruktion wieder weg, dann muss man nochmal aufbauen oder man kann überhaupt nicht weitermachen. Und dann hat man die andere Situation, wo man minus 25 Grad hat und man kann gar nicht atmen, kann man auch nicht arbeiten. Die Seilbahn fährt nicht mehr ab minus 20 Grad. Also in diesem Jahr, toi toi toi, muss man sagen, hatten wir ideale Voraussetzungen. Deshalb ist das Eishotel auch rechtzeitig fertig geworden. Wir haben am 20. Dezember die ersten Gäste bewirtet.
Bis wann oder wie viele Monate kann das Eishotel funktionieren?
Es ist erstaunlich, das Eishotel funktioniert bis April, Ende April. Also meistens ist die Abschiedsparty für die Saison am 1. Mai. Durch die Nordseite der Fogarascher Berge ist das Eishotel geschützt. Es ist auch sehr lange Schnee. Im April, wenn die Regentage im Tal kommen, dann schneit es am Bulja manchmal 1 Meter, 1,5 Meter in einer Nacht. Und das führt dazu, dass das Eishotel sehr gut konserviert ist. Und es kann bis Mitte April betrieben werden.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags live empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit sowie um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen. Aber auch montags bis freitags zu denselben Uhrzeiten auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle. Online kann man die Sendungen im Livestream mithören auf der ungarischsprachigen Seite von Radio Muresch. Das ist moroschwascherheliradio.ru und Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter radioneumarkt.ru.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Willkommen zurück, werte Damen und Herren. Weiter geht's nun nach Ungarn. Im südungarischen Dorf Vement fand der erste Blasmusik-Schwabenball statt, wo vier Blaskapellen abwechselnd, aber auch zusammen für gute Unterhaltung sorgten. Es kamen viele tanzfreudige Gäste aus nah und fern. Peter Tillmann war einer der Organisatoren. Mit ihm, aber auch mit dem Musikanten Anton Hamburger, sprach unsere Kollegin von Radio 5 Kärchen, Christina Arnold.
Einmal mehr bewiesen die Ungarndeutschen in Feket, Vement und Umgebung, was der Zusammenhalt dieser Orte vollbringen kann. Ein gutes Gespräch unter Nachbarn war der Ausgangspunkt des Blasmusik-Schwabenballs in Vement.
Die Idee kam von Etele Horvath. Also er hat mich aufgesucht, was würde ich darüber denken, wenn wir einen Schwabenball denn halten da mit den Feketer Musikanten. Aber wir in Feket sind ein bisschen zu klein und unser Saal ist auch zu klein. Dann haben wir uns zusammengeschlossen mit den Vement, mit Specki und mit Herger Tomasch und mit allem, was da sind und mit der Wemender Musikanten. Und dann haben wir noch zwei andere Gruppen eingeladen und so ist das stattgefunden jetzt heute. Also die Idee kommt auch eigentlich von Feket, aber ich freue mich sehr dafür, dass das heute da stattfindet. Das sind vier Kapellen. Also vier Kapellen spielen jetzt da, die Feketer, die Wemender von Bawatz und von Schomberek. Also in diesem Ding ist das schon etwas anders.
Richtige Blaskapellen.
Ja, und richtige Blaskapelle. Also das kommt nicht von Tonband oder von irgendwas. Also das geht alles mit Instrumenten. Und da braucht man Gott sei Dank nicht mehr so viel Strom dazu, also wie früher. Also das ist echt Blaskapelle.
Bevor aber die Blaskapellen zum Ball aufspielten, zeigten die Wemender und die Feketer der Kulturgruppen ihr Können. An diesem Abend sprach man viel über alte Zeiten, wie wohl die Schwabenbälle von früher ausgesehen haben. Bevor das Tanzprogramm begann, stärkten sich die Gäste noch mit einem traditionellen Bohnenzuspeis.
Wie ich mich erinnern kann, ja, früher war das auch so. Also dann war nur Blechmusik, dann war nur Blaskapelle und das war auch lustig. Also die haben eine gute Laune gemacht und das hängt auch immer von den Anwesenden da, also vom Publikum. Aber ich hoffe, es wird heute auch ganz froh. Also die Vorbereitungen sind schon in Ordnung, viele sind schon da. Also ich habe gehört, mehr als 400 Leute nehmen da heute teil an diesem Ball. Also es ist wunderbar, in so einem kleinen Dorf das da organisieren. So, alles Gutes. Alles Gutes.
Für die Musikanten war das auch ein außergewöhnliches Fest.
Heute ist was Besonderes. Heute ist ein Traum, glaube ich, Wirklichkeit geworden. Vier sehr gute Kapelle, Blaskapelle. In so einem großen Saal, das ist einmalig, glaube ich, und erste Mal, glaube ich. Und hoffentlich wird es nicht das letzte Mal. Heute ist es wirklich kein Schwabenball. Schwabenballe sind, ich habe sehr viele Schwabenballe gespielt, aber dort war das dritte, vierte Lied schon ein Schardasch oder was weiß ich. Aber heute wird so etwas nicht passieren. Heute wird echte Blasmusik die ganze Nacht. In meinem Vater seiner Zeit, dann waren nur Blasmusiker, die in Schwabenberg gespielt haben. Aber da hat sich geändert und ist alles überall Verstärkung gekommen und verschiedene Instrumente, was damals noch nicht waren. Aber heute sind die echten Blasinstrumente da. Hier sind sehr viele Freunde hier. Von mir, von Fekker. Ich selbst gehe sehr viel mal nach Fekker. Ich spiele auch in der Fekker der Blaskapelle. Und meine Schulfreunde sind von Fekker. Das sind Freundschaften zwischen Fekker und Wehmind. Das ist sehr gut. Das freut uns sehr. Überhaupt mein Enkelkind tanzt in der Wehmind der Tanzgruppe. Und wie man sich umschaut, dann sieht man sehr viele junge Leute. Natürlich sind sie irgendwie zusammen mit der Schwabenkultur und mit der Schwabheit. Es freut uns sehr, dass so viele Junge auch hier sind heute.
Junge Musikanten und Musikanten, die lange jung geblieben sind, spielten an diesem Abend zusammen.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den letzten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in Kronstadt. Die fünfte Auflage der Zeitschrift für Jugend und Studierende zur Zeit Jugend, die in Kronstadt unter der Leitung von Petra Antonia Binder entstand, ist am 22. Januar in der Buchhandlung Kurtu Recht vorgestellt worden. Die jungen Autoren lasen aus ihren Texten und beantworteten anschließend die Fragen des Publikums. Das Hauptthema, das in dieser Auflage bearbeitet wurde, ist der Alltag. Die Zeitschrift, die vom Verein zur Zeitkultur herausgebracht wird, wurde mit Unterstützung des Departements für interethnische Beziehungen an der Regierung Rumäniens durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Kronstädter Jugendforum finanziert. Gibt es noch Jugendliche, die gerne schreiben? Gewiss, und das seit Jahren in Kronstadt. Verglichen mit Sport und Musik ist die Infrastruktur für schreibinteressierte junge Menschen immer noch dürftig. Dennoch bietet der Kronstädter Kulturverein zur Zeitkultur deutschsprachigen Jugendlichen die Chance, in einem wunderbaren Rahmen die Geheimnisse der schriftstellerischen Arbeit zu entdecken. Nichts ist interessanter, motivierender und lehrreicher, als Gleichgesinnte zu treffen. In den wöchentlichen Kursen erhalten sie Anregungen für neue Texte, erfahren durch das Beispiel der anderen Teilnehmer, was und wie man auch schreiben kann und lernt je nach Alter das Schreibhandwerk kennen. Irina Bika, Andrea Bika, Emma Mraz, Sofiane Gutz, Tanka Maria Spiridon und Matej Kalinoju haben im letzten Halbjahr fleißig geschrieben. Ende Dezember 2024 kam die zweisprachige Zeitschrift Zur Zeit Jugend frisch aus dem Druck. Diese wurde am 22. Januar 2025 in der Buchhandlung Kartorecht in Kronstadt vorgestellt. Der Alltag ist das Thema, das die jungen Autoren in der fünften Auflage der Zeitschrift für Jugend und Studierende ins Rampenlicht gebracht haben. Das alles unter der Leitung der Projektkoordinatorin Petra Antonia Binder vom Verein Zur Zeit Kultur. Ihr Ziel ist es, Kinder und Jugendliche aktiv und verantwortungsvoll in die kulturell-gesellschaftliche Zeitgenossenschaft einzubeziehen. Wie alles angefangen hat, verrät uns Petra Antonia Binder im Folgenden.
Alles hat, denke ich, 2022 angefangen mit dem Wunsch, einer Gruppe von Jugendlichen zusammenzubringen, denen es gefällt zu schreiben und denen es gefällt, Ideen aufs Papier zu setzen, Ideen fließen zu lassen und die Ideen haben. Das war so mein Wunsch und auch den Drang, den ich von der Jugend gespürt habe, dass sie diesen Drang haben, dass sie sich das wünschen.
Wie wichtig war das damals nach der Pandemie, dass Leute wieder zusammenkommen und wieder zusammen etwas machen?
Ich denke, das war äußerst wichtig und insbesondere für die Jugendlichen, die keinen Kontakt mehr zu den Lehrern hatten. Und ich erinnere mich, das haben sie mir auch gesagt, bis jetzt haben wir nur online mit den Lehrern kommuniziert und die Arbeit, die funktioniert nicht so gut, wenn man alles online macht. Und ich habe wirklich das Glück, mit sehr guten Kindern zu arbeiten. Man sieht es ja auch, denn das Schreiben gefällt ihnen und sie üben es und sie lesen sehr viel. Und dann waren es wirklich Kinder und das sind Jugendliche, die besser werden wollen und wollten auch damals und denen es gefehlt hat, eben diesen Kontakt zu einer Lehrkraft oder zu jemandem, der ihnen ein bisschen den Weg zeigen soll, wenn sie nicht mehr weiter wussten. Ja, so sind wir zusammengekommen und wir treffen uns wöchentlich. Wir sitzen von 1,5 bis 2 Stunden, manchmal sogar länger. Und wir schreiben, wir sammeln Ideen, wir setzen sie aufs Papier, wir lesen unsere Texte, wir lesen sie gegenseitig vor. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, konstruktive Kritik zu üben. Und jeder sagt seine Meinung zu dem Text des anderen. Das lernen wir jedes Mal, nicht nur zu sagen, das ist interessant, das hat mir gefallen, Punkt, sondern warum, was ist interessant? Und das ist auch so eine Übung, aktiv mitzuhören. Und darauf setze ich auch sehr viel Wert. Ich sage dann, das bereitet euch auch für die Zukunft vor, wenn ihr zu anderen Veranstaltungen geht. Hört aktiv mit und notiert euch ein paar Sachen. Und so finden dann diese Treffen statt. Natürlich machen wir immer wieder auch Schreibübungen und kreatives Schreiben. Und das ist so der Beginn eines Textes, wo ich ihnen Improvisationsschreibübungen, sage ich mal so, gebe und ein paar Richtungen, dass wir mit Ideen und Wörtern spielen, Adjektive, Substantive. Wir schauen, wie setzen wir sie um. Wir spielen sehr viel mit der Grammatik und mit dem Wortschatz.
Rumänisch und auch Deutsch?
Der Schwerpunkt liegt auf die deutsche Sprache. Wir übersetzen die Texte und das ist eine andere Geschichte, wie man einen Text übersetzt und das lernen wir auch, aber wir setzen wirklich den Schwerpunkt auf die deutsche Sprache und wir finden neue Ausdrucksweisen in der deutschen Sprache und dann stellen wir immer wieder fest, wie reich die deutsche Sprache ist. Wir lesen natürlich auch Texte deutscher Autoren und nicht nur moderne Texte und nicht nur moderne Bücher, sondern auch ja ältere Texte, romantische Autoren oder klassische Autoren und wir setzen uns mit den Texten auseinander. Erstens, was wollte der Autor damit sagen? Also wir machen auch einen geschichtlichen, sozialen Hintergrund, aber dann auch, warum hat er es so geschrieben? Und ich denke, das sind so Fragen, die vielleicht schwer sind, aber wie gesagt, ich habe das Glück, meine Jugendlichen wollen sich damit auseinandersetzen und es gefällt ihnen.
Diese letzte Ausgabe, die fünfte bisherige, die widmet sich den alltäglichen Themen, steht unter dem Motto Alltag. Wie haben die Jugendlichen ihre Themen ausgewählt?
Ich denke, das waren die besten Diskussionen, die ich bisher hatte. Woran denken die Jugendlichen heutzutage? Welche Probleme haben sie? Welche Ideen haben sie? Welche Gefühle haben sie? Und wie drücken sie diese aus? Es waren einfach diese Diskussionen, die den Hintergrund gebildet haben zu dieser Auflage. Dann sind wir eben auf Themen wie Kleidung gekommen, wo ich am Anfang nur die Hälfte von den Ausdrücken verstanden habe, die sie benutzt haben. Ja, diese modernen englischen Ausdrücke. Und dann habe ich gesagt, du, das ist linguistisch aber sehr interessant. Schreib den Text genau so, mach ihn genau so. Ja, gut, die Diskussion ging dann in die Tiefe. Ja, wie schwer es für einige ist, die sich nicht so anziehen wollen, sie sich normal anziehen wollen. Und Diskussionen, die unter den Jugendlichen in der Schule passieren, studieren. Und dann stellt man fest, es ist eine andere Realität. Aber es ist eine Realität, die wir als Erwachsene nicht so sehen. Aber für die Jugend ist es die Realität und das ist wichtig. Und da sind die Gefühle im Spiel, die sich nachher in die eine oder die andere Richtung entwickeln. Nicht, denn die eine schreibt über Drogen, der andere schreibt über das Erwachsenwerden und wie tiefgründig sie schreiben über diese Texte.
Also ist das keine oberflächliche Generation, wie viele der Erwachsenen bemängeln?
Nein, überhaupt nicht. Ich denke, keine Generation ist oberflächlich, wenn man weiß, wie man mit ihr zu sprechen hat. Aber ich denke, es hängt auch davon ab. Man muss mit ihnen sprechen, man muss ihnen ein bisschen helfen, tiefgründiger zu werden. Ich sage es immer wieder, ich bin sehr stolz auf diese Kinder, aber ich weiß, es sind nicht alle so. Ja, wir leben in der Generation, wir selber sind mit dem Handy in der Hand, wir selber verbringen sehr viel Zeit damit. Aber ich denke, wir müssen diesen Abstand finden und wir können den Jugendlichen helfen, die es natürlich wollen, und so helfen wir uns selber, es zu machen, uns mit anderen Themen zu beschäftigen und ein bisschen menschlicher zu werden, ein bisschen zurückzukehren zu den Werten, die wir alle haben.
Man arbeitet monatelang an diesen Texten und dann kommt endlich der Zeit, da hat man die Zeitschrift in der Hand. Welches Gefühl hat man dabei?
Hier sind geteilte Gefühle bei mir zumindest, weil ich dann ganz am Ende sehr viel daran arbeite und ich sammle die Texte aus allen Richtungen. Das erste Gefühl, ich muss zugeben, ist es, jetzt ist es endlich fertig. Aber nachher, in der nächsten Minute oder im nächsten Augenblick, bin ich wirklich einfach nur sehr froh, weil es ein sehr gutes Ergebnis ist und es wird von Auflage zu Auflage besser. Wir machen zwei Auflagen pro Jahr, eine im Juni, eine im Dezember. Wir haben sie jetzt im Januar vorgestellt, aber sie war im Dezember fertig. Und es ist sehr viel Arbeit, wie gesagt, Texte schreiben, sammeln. Ich verbessere sie auch nicht ganz stark, weil ich wirklich will, dass es ihr Text bleibt, der Jugendlichen. Wir verbessern sie zusammen, damit sie kohärent und schön klingen. Aber ja, wenn es fertig ist, ist es großartig und wir sind alle sehr glücklich. Und dies ist der Moment. Die Vorstellung ist der Moment, auf den wir alle warten und von dem wir alle glücklich nach Hause gehen. Und keine Zeitschrift ist heute übrig geblieben, wie Sie sehen.
Wo kann man diese Zeitschrift finden zum Beispiel?
Man kann sie bei der Kertoresch-Buchhandlung in Kronstadt finden, am Marktplatz und natürlich auch beim Verein zur Zeitkultur.
Es ist großartig, dass es auch Partner gibt, die das finanzieren und die das ermöglichen. Wer sind das für diesen Verein?
Für diesen Verein und für dieses Projekt jetzt ist es das Demokratische Forum der Deutschen im Kreis Kronstadt. Sie unterstützen das Projekt schon jahrelang. Heute konnten sie leider nicht dabei sein, aber sonst sind sie bei allen unseren Veranstaltungen dabei und das finde ich auch großartig, denn nicht alle machen das und nicht alle verstehen die Wichtigkeit, der Stimme der Jugend in die Welt sprechen zu lassen und ausklingen zu lassen durch kulturelle Projekte und verschiedenartige kulturelle Veranstaltungen. Und deswegen bin ich sehr dankbar.
Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel, jetzt steht die nächste Ausgabe an. Fängt die Arbeit gleich an, das Schreiben, das Korrigieren, das Miteinander debattieren?
Ja, wir treffen uns nächste Woche schon. Wir machen weiter. Wie gesagt, im Juni wollen wir die sechste Auflage herausgeben und mal sehen, was wir jetzt weiter schreiben. Ich denke so, sie wollen mehr schreiben, sie wollen größere Texte schreiben. In dieser Auflage sind schon ganz große Texte, lange Texte meine ich. Aber ich denke, ich habe so das Gefühl, es gefällt ihnen, ein bisschen Geschichte zu erzählen und zu beschreiben. Und wahrscheinlich wird es etwas in die Richtung sein. Mal sehen.
Dass kreatives Schreiben Spaß macht, das wissen die Jugendlichen der Schreibgruppe in Kronstadt schon längst. Die jüngste unter ihnen ist Emma Mraz. Sie ist 13 Jahre alt und besucht die 7. Klasse an der Hontero-Schule in Kronstadt. Mit dem Schreiben hat sie aber viel früher begonnen.
Ich war 8 Jahre, als ich das erste Projekt mit ihr unternommen habe. Ihre Projekte sind sehr nah zu meiner Kultur und zu meinem Herzen. Und es ist sehr schön, mit Personen, die um das Schreiben interessiert sind, auch sich zu unternehmen und Texte zusammen zu schreiben. Das ist eine Passion.
Und wie oft kommt ihr zusammen?
Jede Woche, einmal pro Woche. 2 Stunden, wir unterhalten uns, wir schreiben zusammen. Und in der Zukunft wollen wir eigentlich auch mehr unternehmen.
Ihr seid jetzt viele Kollegen, so unterstützt ihr euch auch gegenseitig beim Schreiben? Habt ihr auch Ideen, die den anderen helfen oder gibt man den anderen noch die Texte zum Verbessern? Wie läuft das?
Ja, jedes Mal schreiben wir ein bisschen mehr zu Hause und dann, wenn wir zusammenkommen, unterhalten wir uns über Ideen, geben einander Tipps und sprechen über unsere Texte. Wir helfen einander.
Und was bedeutet das, wenn du siehst, dass deine Texte auch in einer Zeit
Zeitschrift in einem Magazin gedruckt werden.
Seit ich klein bin, hatte ich diese Passion zum Schreiben und ich hatte mir auch gedacht, ich will eine Journalistin werden. Und diese Zeitschrift, jetzt das erste Mal, das ist die erste Edition. Und wie ich meinen Text und meinen Namen in dieser Zeitschrift sehe, kann ich die Zukunft sehen und ich freue mich sehr. Ich denke, das ist ein guter Anfang.
Ja, und du machst dann auch weiter.
Ja, klar.
Dann viel Erfolg auch weiterhin.
Matej Kalinoju ist Schüler der 11. Klasse beim Johannes Sonterus Nationalkolleg. Er spielt gerne Theater, macht bei Kulturprojekten mit und schreibt auch gerne. Zur Schreibgruppe kam er mehr oder weniger zufällig.
Also erstmal, ich habe Petra vor ein paar Jahren kennengelernt durch einen Freund. Sie hat ein Theaterstück organisiert und ich wollte auch mitmachen. Das war das erste Mal, als ich mit diesen Gemeinde teilgenommen habe. Wie gesagt, früher habe ich Petra vor ein paar Monaten in den Schulhof begegnet und ich wollte noch einmal in irgendein Projekt teilnehmen, mitarbeiten und ich habe sie gefragt, ob sie noch Plätze hat.
Wie wichtig ist dir das Schreiben? Wie bist du zum Schreiben gekommen?
Schon als ich sehr jung war, hat mir viel Spaß gemacht zu schreiben. Ich wollte, als ich klein war, auch ein Buch schreiben, denn mir hat auch sehr viel gefallen zu lesen. Nachdem ich ein Buch lese, bin ich so zufrieden, dass ich durch die ganze Geschichte durchgegangen bin und ich wollte auch ein solches Gefühl weiterschicken zu anderen Personen und leider hat das nicht geklappt erstmal. Es war ein bisschen langweilig, als ich klein war, aber jetzt habe ich diesen Gefühl wieder entdeckt und das macht mir sehr viel Spaß.
Und wie wichtig sind für dich diese regelmäßigen Treffen und das gemeinsame Besprechen des Geschriebenen oder die Verwaltung der Ideen? Wie wichtig ist das, dass man sich trifft und regelmäßig darüber spricht?
Ich finde diese Treffungen sehr wichtig in dem kreativen Prozess, insbesondere wenn mehrere Schriftsteller zusammen sind beim solchen Projekt. Denn wenn man zusammen mit einem Team ist oder mit anderen, kann man noch eine andere Meinung bekommen. Wenn man Hilfe braucht, kann man Hilfe verlangen.
Was fühlst du, wenn du so deine Texte abgedruckt siehst in diesem Magazin?
Das finde ich sehr toll, natürlich, denn jetzt können auch andere Menschen meine Arbeit sehen und ich kann auch andere Meinungen bekommen, damit ich meine Arbeit verbessere.
Und möchtest du auch weitermachen?
Ja, natürlich.
Dann wünsche ich viel Spaß und viel Erfolg. Den Jugendlichen wünschen wir viel Freude und Spaß beim Schreiben auch weiterhin. Sie treffen sich nun regelmäßig, denn im Juni wird die 6. Auflage der Zeitschrift zur Zeitjugend gedruckt. Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als deutscher Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Mit diesem zuversichtlich stimmenden Beitrag, dass es noch Jugendliche gibt, die Freude am Schreiben haben, sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der heutigen Ausgabe des Funkmagazins angekommen. Aus dem Bukarester Funkhaus bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit Monika Strava am Mikrofon. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Wir erwarten Sie, werte Damen und Herren, auch Ende Februar wieder mit einer weiteren Ausgabe unserer Gemeinschaftssendung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis bald. Auf Wiederhören.
Wir sprechen Ihre Sprache.